Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Arten auf der Erde? Von Bakterien über leuchtenden Quallen bis hin zu uns Menschen. Warum wirken manche Antibiotika plötzlich nicht mehr? Und warum könnte unser kleiner Zeh bald Geschichte sein? Was wie ganz viele unterschiedliche Fragen klingt, hat aber eine gemeinsame Antwort. Evolution. Darüber spreche ich wieder mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter. Lass uns ganz von vorn anfangen. Was meinen wir überhaupt, wenn wir von Evolution sprechen? Und warum ist Charles Darwin dabei immer noch so wichtig?
Charles Darwin ist deswegen wichtig, weil er der Gründungsvater der Idee der Evolutionstheorie ist. Und was sich dahinter als wesentlicher Kernpunkt verbirgt, ist, dass es ein im Fluss sich befindendes System biologischer Arten und Vielfalt auf unserer Welt ist, die wir in diesem Moment als Momentaufnahme so sehen, wie sie ist, von der wir aber wissen, dass sich über Millionen von Jahren bis heute entwickelt hat und in den nächsten Millionen Jahren auch auf eine bestimmte Art und Weise weiterentwickeln wird, die wir gar nicht vorhersehen können. Und warum können wir sie nicht vorhersehen? Weil Evolution auf dem Prinzip des Zufalls beruht. Und dieser Zufall entsteht dadurch, dass die genetische Grundlage des Lebens zufällig verändert wird. Und diese Veränderungen werden weitergegeben und diese weitergegebenen Veränderungen führen dazu, dass sie zu einem besseren, angepassteren Leben unter bestimmten Bedingungen auf der Welt beitragen und dann dazu führen, dass sich diese Veränderung auch langfristig durchsetzt.
Evolution bedeutet also Veränderungen über mehrere Generationen hinweg. Was passiert da denn auf der genetischen Ebene?
Ja, es kommt zu Veränderungen in der Erbsubstanz, in der DNA. Diese Veränderungen können entweder kleine Veränderungen sein, punktuell an bestimmten Genen, an bestimmten Stellen. Es können aber auch große Veränderungen sein, indem Teile des Genoms verloren gehen oder sich Teile auch verdoppeln. Es gab in den 60er Jahren einen Herrn Ono aus Japan, der eine Theorie aufgestellt hat, die sich als sehr weitsichtig erwiesen hat. Viele Prozesse der Evolution funktionieren folgendermaßen. Ein Genom hat eine gewisse Stabilität erreicht und ein Organismus kann mit dem Genom sehr gut leben und sich auch sehr gut weiter vermehren. Und dann kommt es zu einer Verdopplung des Genoms oder teilweise Verdopplung des Genoms. Das heißt, Teile des Genoms werden quasi dupliziert, weil dieser zweite Teil wie eine Art Backup-Kopie dann funktionieren kann für den ersten Teil, auf dem Veränderungen stattfinden können. Und diese Veränderungen müssen nicht gleich erstmal dazu führen, dass es zum Selektionsprinzip kommt, sondern das können Veränderungen sein, die erstmal stummer Natur sind oder die auch gar nicht zu einer großen Veränderung in dem Organismus führen, aber langfristig zu einer besseren Anpassung im Bereich Stoffwechsel, im Bereich Wachstum, im Bereich Reproduktionszeit. Und das zeigt uns, dass auf der einen Seite wir eine sehr starre Kopie für unser Leben haben, aber auf der anderen Seite eine Beweglichkeit in der DNA, die halt auch dazu führt, dass evolutive Prozesse ständig stattfinden.
Wie entstehen eigentlich neue Arten und ab wann spricht man von einer neuen Art?
Man spricht davon, wenn es also erstmal Stabilität von bestimmten Merkmalen gibt, die veränderbar sind und klar abgrenzbar von einer anderen Art.
Was wäre das zum Beispiel?
Das sind Merkmale, die es erlauben, ja, unter bestimmten Bedingungen an dem Ort zu leben. Also bei Darwin sind das die Finken gewesen, die auf unterschiedlichen Inseln unterschiedliche Schnabelformen entwickelt haben und diese ihnen ermöglicht haben, unterschiedliche Früchte zu ernten und zu fressen oder diese Früchte zu zerkleinern, um sie dann auch nutzen zu können. Das hat ihn ja auch dazu veranlasst zu sagen, dass es einen selektiven Prozess, einen aussuchenden Prozess gegeben hat, der dazu geführt hat, dass auf dieser Insel jene Finken sind, auf den Galapagos-Inseln die anderen Finken.
Also eine geografische Trennung eigentlich, die eine Rolle spielt, oder?
Hier spielt die geografische Trennung eine Rolle. Hier spielt aber auch die vegetative Trennung eine Rolle. Also es ist ein anderes Umfeld, in dem nicht nur die Trennung der Vögel stattgefunden hat, sondern die Trennung sozusagen der Ernährungsmöglichkeiten. So kann das immer wieder passieren. Dann ist die Frage, Arten sind voneinander abzugrenzen, dass sie halt nicht frei miteinander kreuzbar wären. Da gibt es auch gewisse Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob das Bild immer so ganz klar zu halten ist, aber im Großen und Ganzen geht es schon darum, dass sich das auch genetisch voneinander abgrenzt. Das hat häufig was damit zu tun, dass zwar die Gene relativ ähnlich sind, dass aber bestimmte Prozesse während der Reifung der Keimzellen so passieren, dass keine wirklich funktionellen Keimzellen gebildet werden und dementsprechend die Nachkommen halt erstmal entweder nicht existieren, gar nicht gebildet werden, oder wenn sie existieren, dass es dann zu Problemen später kommen kann.
Oder dass die sich auch nicht fortpflanzen können zum Beispiel, das auch?
Ja, nicht fortpflanzen können. Ein Beispiel sind Pferd und Esel, die miteinander gekreuzt werden können und die entweder Maultier oder Maulesel ergeben, wenn je nachdem, ob Mutter und Vater miteinander gekreuzt werden, Pferd und Esel oder Esel und Pferd. Aber die sind in der nächsten Generation nicht reproduktionsfähig. Das heißt, die können keine Nachkommen schaffen. Das liegt meistens daran, dass die Chromosomen miteinander nicht kompatibel sind in der Reifung der Keimzellen.
Aber können dann neue Arten entstehen durch eine Kreuzung oder funktioniert das nicht?
Können mit Sicherheit und sind mit Sicherheit, weil ansonsten würde es nicht diese Weiterentwicklung gegeben haben im Lauf der Evolution. Die Frage ist immer, unter welchen Bedingungen hat das stattgefunden und welche Selektionsmechanismen haben dann dazu geführt, dass bestimmte Teile wiederum verloren gegangen sind und andere geblieben sind. Ein Beispiel für uns ist ja, dass wir uns vermutlich mit den Neandertalern nicht nur den Lebensraum geteilt haben, sondern möglicherweise auch das Bett. Und dass also ein Teil der Neandertaler-Gene ja bis heute in uns lebt und offensichtlich einen Selektionsvorteil geboten hat. Aber dass wir auf der anderen Seite auch sehen, dass das nur ein Teil ist. Das heißt also, es scheint so zu sein, dass die Überlebensfähigkeit der Nachkommen, die zwischen Neandertalern und Menschen geboren wurden, dass die vielleicht nicht ganz so gut war wie in der reinen Menschenlinie oder in der reinen Neandertalerlinie.
Wenn wir mal auf andere Verwandte schauen, zum Beispiel auf die Schimpansen, wie ähnlich sind wir den Schimpansen eigentlich?
Also die Ähnlichkeit zu unserem nächsten Verwandten, dem Schimpansen, ist sehr groß. Aber es handelt sich um den nächst lebenden Verwandten, also noch existierenden auf der Welt. Wir haben gemeinsame Vorfahren, das geht viel weiter zurück. Und diese gemeinsamen Vorfahren sind auch nicht gewesen, dass sich der Mensch und der Schimpanse sozusagen von einem Tag X auf getrennt haben, sondern es haben sich separate Linien ausgebildet. Und aus der menschlichen Linie ist dann am Schluss wann der Homo sapiens entstanden. Und wir können jetzt nur Vergleich machen zwischen dem lebenden, noch lebenden Schimpansen und dem lebenden Menschen. Aber die Vorfahren sind zum Beispiel in unserer Linie den Denisova-Mensch, Neandertaler und andere. Und beim Schimpansen gibt es auch Vorfahren, die ausgestorben sind, die wir gar nicht kennen. Und irgendwann, ganz früh davor, haben wir einen gemeinsamen Vorfahren gehabt.
Ich finde, Evolution klingt immer wie etwas, was vor langer Zeit passiert ist, aber sie ist ja gar kein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte der Erde, weil sie ja auch heute noch weitergeht, oder?
Richtig. Also Evolution wird immer so betrachtet, als ob sie mal passiert ist, so ähnlich wie die Schöpfung. Und dann haben wir jetzt sozusagen den Punkt erreicht, wo wir das höchste Geschöpf evolviert haben, das ist der Mensch. Und alles andere ist Beiwerk in der Welt und das erhalten wir gerne mal so, wie wir das gerne hätten, weil das kennen wir so. Und wir begreifen gar nicht, dass Evolution ein Prozess ist. Evolution ist ein dauerhafter Prozess, der jetzt in diesem Moment in allen Lebewesen stattfindet und der dazu führt, dass diese Lebewesen sich entweder anpassen können und in dieser Welt weiter existieren können oder dass sie an dieser Welt nicht mehr existieren können. Natürlich leben wir im Anthropozän, wir leben in einer Zeit, in der der Mensch ganz wesentlich in diese Naturgeschehnisse eingreift, indirekt oder direkt. Und auch das wird die Evolution mit aufnehmen und auch das wird die Evolution nutzen. Ob das dazu führt, dass wir Menschen noch lange existieren, ist eine andere Frage. Aber die Natur und die Biologie wird vermutlich noch lange, lange existieren, solange die Erde jedenfalls bewohnbar ist, solange sie Wasser hat, solange sie Sauerstoff hat, solange werden diese biologischen Prozesse auch funktionieren.
Gibt es eigentlich auch Merkmale, die wir Menschen heutzutage überhaupt nicht mehr brauchen und die sich vielleicht auch ausselektieren werden in Zukunft?
Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit haben wir eine ganze Reihe von Merkmalen in uns drin, die wir heute nicht mehr brauchen. Andere tragen wir in uns drin, die uns sogar heute Schwierigkeiten machen. Ich glaube, dass unser Genom und unsere Erbsubstanz an unsere Ernährungsgewohnheiten, die wir heutzutage haben, gar nicht evolutiv adaptiert ist. Wir haben in den letzten 100, 150 Jahren gewaltig unsere Ernährungsgewohnheiten nochmal geändert und die Möglichkeiten, uns zu ernähren. Und das ist ein viel zu kurzer Zeitraum, als dass ich wirklich ein Genom daran adaptieren könnte, geschweige denn in der Gesellschaft durchsetzen. Und dementsprechend haben wir halt auch mit vielen gesellschaftlichen Problemen damit zu tun oder individuellen Problemen damit zu tun. Das Gleiche gilt für Infektionskrankheiten. Aber es können natürlich auch unnütze Dinge sein, die wir mit uns rumtragen, wie zum Beispiel nicht mehr ganz so funktionsfähige Gliedmaßen wie der kleine Zeh in unserem Fuß, der bei unseren nahesten Verwandten noch eine große Rolle spielt zum Greifen und zum Festhalten und zum Nutzen. Und bei uns ist es eigentlich eher etwas, was nur im Schuh drückt. Aber das ist vielleicht auch kein so. Also es ist schwierig zu sagen, was beim Menschen eigentlich unnütz ist. Weil unnütz ist in der Natur eigentlich erstmal gar nichts, sondern es ist einfach in dem Moment vielleicht nicht gebraucht oder entwickelt keinen sichtbaren Nutzen. Aber es kann langfristig gesehen vom Vorteil sein.
Wie sieht's denn mit der Evolution heute bei anderen Arten aus, zum Beispiel bei Bakterien oder Viren?
Ja, auch da greift der Mensch leider ganz vehement ein in die Evolution, insbesondere wenn es sich um Bakterien handelt, die mit dem Menschen zusammenleben oder in dem Menschen vorkommen. Das geht vor allen Dingen darauf zurück, dass wir mit Antibiotika bestimmte Infektionskrankheiten sehr effizient bekämpfen konnten, dass wir aber durch den exzessiven Gebrauch von Antibiotika es dazu gebracht haben, dass es mittlerweile ganz viele multiresistente Keime gibt. Antibiotika wirken auf bestimmte Keime nicht mehr und das bedeutet wiederum, dass bestimmte Erkrankungen gar nicht mehr sinnvoll bekämpft werden können. Und wir haben ein riesiges Problem hier vor uns, weil wir durch Genetik und Selektion die Antibiotika in Turbogeschwindigkeit dazu gebracht haben, sich gegen die Antibiotika zu wehren. Und das ist ja auch ihr intrinsischer Job. Sie müssen das tun. Das heißt, der Lebensraum wird bestimmt durch das Zusammenleben von Bakterien und wie sie sich gegenseitig voneinander abgrenzen, auch gegenüber Pilzen, auch gegenüber anderen Mikroorganismen. Und das ist etwas, was wir auch besser verstehen müssen und von dem wir lernen können. Und moderne, neue Antibiotika werden vor allen Dingen in diesem Bereich gesucht. Man versucht halt aus diesem Zusammenleben der Bakterien Informationen rauszugewinnen, welche neuen Wirkstoffe man vielleicht isolieren kann, die die alten Antibiotika ersetzen.
Also es ist eigentlich wie ein Ping-Pong, ne? Das immer schneller wird zwischen Erregern und dem Immunsystem.
Es ist ein evolutives Ping-Pong. Ganz besonders sieht man das bei manchen sogenannten gramnegativen Bakterien, die halt also gegen Penicilline bestimmte Mechanismen entwickelt haben. Die haben ganze Genkassetten evolutionär ausgetauscht. Das heißt also, die Bakterien haben sozusagen von einem anderen Bakterium ganze Abschnitte mit Genen drauf in sich aufgenommen und innerhalb von kürzester Zeit dadurch eine Resistenz entwickelt und gleichzeitig noch andere Funktionen mitgebracht, die es ihnen ermöglicht haben, schneller zu wachsen und sich weiter zu verbreiten.
Haben dann auch Umwelteinflüsse eine Rolle auf die Evolution? Also spielen die auch eine Rolle, zum Beispiel gerade jetzt der Klimawandel? Welchen Einfluss hat der auf die Evolution?
Der wird massive Auswirkungen haben auf Evolution, weil der Selektionsdruck enorm zunehmen wird, dass ökologische Systeme, die über Jahrtausende oder Hunderttausende von Jahren sich eingespielt haben, durcheinandergebracht werden. Auch das ist ein Prozess, der in der Evolution immer wieder stattgefunden hat. Vor Jahrmillionen Jahren haben eiszeitliche Veränderungen oder Warmzeitveränderungen oder Vulkanausbrüche massiv zu ökologischen Veränderungen geführt und zu Anpassungsdruck. Jetzt wird es von den Menschen mit forciert. Wir sind vermutlich in einer kommenden Warmzeit, die von Menschen massiv mit unterstützt wird. Und das wird dazu führen, dass wir halt auch zu ökologischen Veränderungen kommen werden, die dann wiederum einen genetischen Druck hervorrufen werden. Das heißt also dazu führen werden, dass es zu Veränderungen und zu Selektionsmechanismen und Ausbreitung von Arten kommen wird, die man aber nicht vorhersehen kann. Also die wird man nicht in irgendeiner Weise so sehen können oder steuern können. Und ich warne auch davor, dieses Denken zu haben, dass wir genetisch so eingreifen könnten oder sollten, dass wir unsere Welt, so wie wir sie gerne hätten, zu erhalten. Denn das ist nicht das Prinzip der Evolution. Das Prinzip der Evolution ist, dass man den Kräften, die da wirken, einen freien Lauf lassen muss. Wenn wir da massiv eingreifen, schaffen wir neue Probleme. Und diese Probleme sind so ähnlich wie der Zauberlehrling, die Geister, die ich rufe, werde ich nicht wieder los.
Da passt ein Beispiel von vorhin mit dem Antibiotikum doch eigentlich auch ganz gut, oder?
Genau. Und auch da haben wir eigentlich ein Riesenproblem. Die Evolution, die wir da selber forcieren, sowohl in dem Sinne negativ, dass wir immer mehr krankenhausresistente Keime haben, auf der anderen Seite aber auch neue Antibiotika raussuchen. Und diesen Wettlauf können wir langfristig gegenüber der Evolution nicht gewinnen. Wir können nur bestimmte Effekte nach hinten rausschieben.
Ich fasse mal zusammen, Jörn, was ich mitgenommen habe, dass das Leben auf der Erde eigentlich nie stillsteht und dass Evolution auch kein abgeschlossener Prozess ist. Mutationen, Variation und Selektion, die sorgen dafür, dass sich Lebewesen ständig verändern und an neue Bedingungen anpassen, manchmal über Jahrtausende, manchmal aber auch innerhalb weniger Jahre. Und die Prinzipien von Charles Darwin, die gelten dabei eigentlich noch immer, aber die Rahmenbedingungen haben sich eben verändert. Vielleicht ist das ja auch die wichtigste Erkenntnis, dass die Evolution eben nicht Vergangenheit ist, sondern Gegenwart und dass sie auch unsere Zukunft prägt. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben V. Jörn ist zu Gast und er spricht darüber, warum manche Mutationen harmlos sind und andere lebensbedrohlich.